Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Herzlich willkommen, lieber Philipp Moos. Ich freue mich tierisch, dass du da bist, denn uns verbindet schon eine ganz lange gemeinsame Zeit. Herzlich willkommen im Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb.
Dankeschön, liebe Claudia. Ich freue mich auch, da zu sein.
Und um das gleich mal aufzulösen, der Philipp ist nämlich derjenige, der netterweise auch mich dienstleistungsmäßig unterstützt. Meine Filme grundsätzlich und natürlich insbesondere den Podcast, weil er regelmäßig kommt, in einen Rahmen zu setzen und mir sehr viele schöne Impulse gibt, auch zum Text und auch zu dem ein oder anderen Social Media Hack, um das Ganze auch natürlich mit Reichweite und mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Insofern vielen, vielen Dank dafür.
Gerne.
Und wo ich muss dann nochmal einen ausholen, denn ich finde es ganz großartig, und das, ich glaube, verbindet uns auch irgendwo in einem unsichtbaren Faden, dass ich einfach auch deine Dienstleistung und deine Haltung zur Dienstleistung unwahrscheinlich schätze. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals schon gesagt habe.
Nee, aber wir haben drüber gesprochen.
Das ist einfach dieses... Ja, diese Bereitschaft, weil man bei dir einfach merkt, du bist mit absolut Haut und Haar und Lust und Leidenschaft dabei. Du lebst Film, du lebst Fotografie, du lebst Podcast und finde es einfach toll, wie wir zusammenarbeiten und mit welcher Offenheit und Kreativität du durch die Welt gehst und mit welcher Verbindlichkeit und Verlässlichkeit und auch Schnelligkeit unterwegs bist. Also danke mal an dieser Stelle.
Danke für das Lob.
Ich hoffe.
Ich würde dem zustimmen, dass ich das gerne mag. Aber nett, dass du es auch so schätzt.
Ja, sehr gut. Und du bist ja eigentlich durch und durch Filmer, Filmmaker, Videostratege, hast deinen tollen Namen Film kreiert. Der war ja nicht von Anfang an da und du bist jetzt seit...
Meine Verlobte hat den kreiert. Sie würde mich, ich wollte ihn immer nicht nehmen. Sie hat gesagt, das ist so obvious, das musst du nehmen. Und jetzt habe ich das tatsächlich als Mark und als Tattoo.
Liebe Gruß an die Verlobte. ist ein guter Hinweis, eine gute Empfehlung gewesen, weil das fand ich einfach auch toll, weil das sehr, es ist einfach naheliegend und irgendwie greifbar und wie es immer so schön ist, gerade Marketing ist ja toll, wenn man das, was man tut, auch noch sogar im Namen versieht, so wie Freimuth ich auch ganz gut finde.
tatsächlich, also es ist, ich weiß auch nicht, warum ich das vorhin nie genommen habe. Vorher hieß ich mit Muße. Ich glaube, so
was
hast
ich aber
mich
auch
ja noch
gut fand, was ich
ja, immer. Aber das hatte mir irgendwann, es kam mir dann doch zu lahm rüber, als ob ich halt alles so zu entspannt mache. Ja. Das soll es ja auch nicht sein.
Ja, und das bist du vor allem ja auch gar nicht, ne? Also ehrlich gesagt, nee. Das ist ja sozusagen, du bist ja mehr ein sehr aktiver, dynamischer Mensch. Insofern finde ich das jetzt sehr gut.
Ja,
und das machst du tatsächlich schon fast, nicht nur fast, sondern 5 Jahre in der Selbstständigkeit. Und vielleicht erzählst du mal kurz, wie alles geschah.
Jetzt begann. Kurze oder lange Story?
Naja, so lang ist deine Story ja noch nicht. Du bist ja einiges jünger als ich. Und ich denke,
das stimmt.
Nimm die Station oder die, Einblicke, die vielleicht auch für den Zuschauer, Zuhörer entsprechend spannend sein könnten.
Okay, ich probiere kurz die Station abzuhandeln. Marketing war etwas, was mich immer begleitet hat. Ich habe IT und Design studiert, was natürlich sehr darauf ausgelegt ist, Sachen zu machen und so ein bisschen die Schnittstelle zu sein in Unternehmen zwischen Designern, Programmierern, Projektmanagement und so weiter. Und ich habe dann in der im vierten Semester in Vorlesung Marketing, was tatsächlich ein Pflicht, Dingsmodul war.
Pflichtmodul?
Nee, eben kein Pflichtseminar.
Ach so, ein optionales?
Wahlpflichtfach. Da hatte ich dann Marketing kennengelernt, also was wirklich halt Marketing bedeutet und habe mich da so ein bisschen verliebt in die Materie und hatte dann damals bei dem Professor Opresnik Marc Oliver Opresnik, auch ein ganz, ganz toller Typ. Mit dem habe ich auch mal einen Podcast gemacht. Mhm. Den hatte ich einfach gefragt, ob es möglich wäre, ob ich meine Bachelorarbeit denn im Marketing schreiben könnte. Das Problem war, dass das Marketing-Ding ja ein Teil von BWL ist und ich ja aber nicht BWL studiert habe. Und deshalb musste ich da halt gewisse Aspekte reinbringen, die wiederum mein Studium hatte. Habe dann aber letztendlich eine Arbeit über strategisches Marketing geschrieben. Und das war halt unglaublich spannend, weil ich dadurch autodidaktisch mir einfach den ganzen Kram beigebracht habe, der wahrscheinlich für einen BWL-Studenten nicht so gut war. Aber dafür, dass ich das von 0 auf 100 quasi dann selbst gemacht habe, meinte er, war das wieder sehr gut. So, also er hat das sehr geschätzt, dass ich mich da quasi selber reinarbeiten wollte. Und bin danach dann direkt in eine Marketingagentur und habe dann gemerkt, was SEO-Texte sind und was SEO ist, was Online-Marketing ist. Hat mich aber überhaupt nicht abgeholt. Also so Texte schreiben ist einfach nicht meins. Dann bin ich da in den Vertrieb gegangen. Hatte da Spaß, allerdings so ein bisschen Startschwierigkeiten, weil ich damals natürlich noch sehr jung war, unerfahren. Und dann sollst du halt bei oft seniorigen Leuten, Online-Marketing-Pakete verkaufen, die natürlich eher so Wert von 20.000 plus sind, ne? Also mit verschiedenen Sachen. Und da kam ich dann doch nicht so gut an, glaube ich, einfach, weil ich einfach jung war. Und dann bin ich irgendwann davon weg, wollte mich das erste Mal selbstständig machen, habe dann gemerkt, dass das nicht so einfach ist, habe dann nach einem halben Jahr eine Stellenanzeige bei einer Unternehmensberatung gesehen, die sehr spannend klang, habe ich dann da beworben. Dann wurde ich eingeladen und wurde letztlich auch eingestellt, bin dann aber da schon immer mehr reingekommen, über einen YouTuber tatsächlich, zu Foto und Video. Fun Fact, während des Studiums habe ich, glaube ich, Video mit einer 4.0 bestanden, weil ich es halt total doof fand. Also auch Foto, weil der Prof mich einfach nicht abgeholt hatte. Es war einfach ein Fach, das ich nicht mochte. Aber dann durch einen YouTuber tatsächlich, der hat so das Feuer in mir geweckt. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und seitdem kann ich sagen, bin ich jetzt 5 Jahre später immer noch sehr glücklich selbstständig und es geht so gut voran.
Cool, super, das freut mich sehr. Und oftmals ist es ja so, dass auch irgendwo vom Background man irgendwie, ich sag mal, familiär oder freundeskreismäßig oder so schon mal das kennengelernt hat, in einer Selbstständigkeit, mit einer Selbstständigkeit konfrontiert zu sein. War das bei dir auch so oder warst du irgendwie von vornherein klar, du willst dein eigenes Ding machen und möchtest nicht angestellt, oder lag das irgendwie daran, du warst angestellt und hast festgestellt, nee, das ist irgendwie nicht so deins und möchtest dein eigener Herr sein?
Also in der Familie nicht so richtig. Mein Vater war mal eine Zeit lang selbstständig, aber ist eher so, würde ich sagen, gescheitert. Also hat einen Laden und hat den dann einfach irgendwann verkauft und ist dann irgendwann so sehr bisschen im Negativen mit dem Thema geblieben. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass er mir da, ich sag mal, unternehmerische Werte mitgegeben hat oder halt ein Mindset in dem Sinne. Ich bin tatsächlich während der Zeit in dieser Online-Marketing-Agentur habe ich angefangen, Podcasts zu hören, weil ich immer ich musste immer nach Neumünster, immer eine Stunde fahren. Dann habe ich halt durch einen Freund erfahren, was Podcasts sind und habe dann angefangen, Podcasts zu hören. Ich glaube, damals angefangen mit so Dirk Kräuter Podcast und ein paar amerikanische. Und da tatsächlich, wenn du dann ja so die typische Unternehmer-Podcast hörst, da habe ich dann den Wunsch bekommen, dass Selbstständigkeit ja eigentlich ganz so schön ist. Es aber tatsächlich sehr, sehr, ich sag mal, fremd gewirkt. Ne? Aber es ist tatsächlich auch etwas, vielleicht so eine Art Quick Win in dem Moment. Ich glaube, viele kennen ja diesen Spruch, du bist die Summe der 5 Menschen, die dich umgeben. Mhm. Und ich denke, dass dieser Spruch auch wahr ist, aber dass er auch wahr ist für Menschen, die dich nicht unbedingt persönlich umgeben. Das heißt, ich habe keine Freunde, die großunternehmerisch sind. Ich habe meine Eltern nicht wirklich dazu. Aber durch das Umfeld, was ich mir quasi durch Medien geschaffen habe, von Leuten, denen ich halt folge und dessen Meinung ich halt irgendwo annehme oder halt abstreite, ist das auch ein großer Teil gewesen, der mich beeinflusst hat, positiv.
Schön, ja, schöner und, Blickwinkel.
Ja, also es geht nicht immer nur um die Menschen, die dich direkt umgeben.
Ja.
Weil manche haben einfach keine, also ohne bös gemeint zu sein.
Und hast du, also magst du teilen, wer dich da inspiriert hat auf dem Wege? Weil dann bist du ja schon relativ früh eigentlich auf das Thema Podcast gestoßen, ne? Wenn ich das so.
Ja, tatsächlich Matthew Mockridge war, glaube ich, einer der, also der Bruder von Luke Mockridge.
Der war witzigerweise im November, nee, Dezember letzten Jahres auf der DRV-Jahrestagung im
Achso, ich
Marokko.
dachte, er ist nur noch irgendwie Vanlife auf engen Inseln oder so, aber.
Ja, der hat, ich glaube, der macht, ich weiß gar nicht, ob er regelmäßig Präsentationen macht. Auf jeden Fall hat er da über das Thema Unternehmertum, glaube ich, auch gesprochen und einfach auch, also mehr noch über das Thema junge Generation, Gen Z und so, wie man halt letztendlich die auch anspricht. Das war mehr so ein Zielgruppen-Vortrag.
Ja, ich mochte den immer sehr gerne, weil er einfach eine extrem sympathische Art hat, eine extrem positive Art. Also man hat so richtig Lust, das anzunehmen und zu machen. Dirk Kräuter war damals, heute ist es jetzt nicht mehr so, man wechselt ja auch oft so die Figuren, ne? Tobias Beck war eine lange Zeit, ist jetzt auch so ein bisschen weniger. Ostamerika war das Tim Ferriss ganz groß.
Ah ja, stimmt, der ist auch.
Genau, der ist bis heute eigentlich so einer meiner Vorbilder im Sinne. Und halt Peter McKinnon, das ist der YouTuber, der quasi, ich sag mal, mir die Kamera näher gebracht hat. Ja.
Und den kenne ich nicht, was hat der
Background? Der ist so ein bisschen die Ikone online geworden für, wie beschreibt man das? Für moderne Videos. So, er ist eigentlich Fotograf, aber er hat halt eigentlich einfach eine unglaubliche, tolle, inspirierende Art. Er ist nicht der Fachtyp quasi, also er erklärt nicht die ganze Zeit jetzt, ne, wie eine Kamera funktioniert und so, sondern er ist halt einfach von seiner Art her jemand, der einfach dich dafür begeistern kann, sehr das zu machen und hat viele, viele Millionen Menschen begeistert. Also er ist halt wirklich so die Ikone in der Bubble quasi. Und tatsächlich hat auch das, ich habe mein erstes Tattoo ist quasi seine Unterschrift, wie die ja auch meine Initialien sind, aber verbunden mit Film. Also das ist irgendwie, weil das so Anfang und nicht Ende, aber so dadurch entstand das alles, weil so ohne, hätte ich den nicht kennengelernt, weiß ich nicht, ob ich das heute machen würde.
Witzig. Okay,
weil wie gesagt, im Studium
weiß er das?
Ich habe mal eine E-Mail geschrieben, ist lange her, hat er nie geantwortet.
Damn it.
Ja, ist Kanadier. Irgendwann, wenn ich da bin, dann fahre ich gleich in,
weißt du ihn, ja.
In sein Lieblingscafé da und dann frage ich ihn mal. Ja, nee,
schön.
Cooler Typ und deshalb, ich glaube, man darf sich gerne Vorbilder suchen. Ich bin halt jemand, der extrem vorbildgetrieben ist.
Ah, ja, okay.
Ich brauche Inspiration.
Aber spannend, machst du da einen Unterschied? Also ich sag mal so, ich finde das auch sehr, sehr wertvoll, unterschiedlich inspiriert zu werden. Ich würde es dann aber auch nicht gleich Vorbilder nennen, ehrlich gesagt. Also ich habe auch immer so Phasen, wo ich dann Dinge dann tatsächlich aufsauge irgendwie und dann ist auch gut. Also dann habe ich dann viel daraus gelernt. Aber ich würde nicht sagen gleich, dass das irgendwie Vorbilder sind. Was machst du da einen Unterschied oder ist das?
Also ist ein guter Gedanke. Also ja, Vorbild. Ich glaube, es geht nicht darum bei mir, dass ich jetzt wie ein Mensch mir nehme, egal wen erstmal, und quasi das möchte, was er hat, sondern ich nehme halt Aspekte. Es gibt, kennst du das Buch Denk nach und werde reich, Napoleon Hill? Das ist so ein
ja, ist aber
Klassiker.
Schon lange her, glaube ich.
Und da beschreibt er das Konzept von so einem Beratertisch, den man sich im Kopf selber baut, wo man halt an diesem Tisch verschiedene Menschen setzt. Ne? Das können auch fiktive Menschen sein aus Serien und Co. Halt Menschen, die dich auf irgendeiner Art mit irgendwelchen Eigenschaften, mit irgendwelchen Denkweisen beeinflussen. Und dann kannst du quasi, wenn du halt ein Problem hast, dann kannst du halt in deinem Kopf das durchdiskutieren mit den Leuten, weil du weißt ungefähr, wie die ticken. So, ne? Und dadurch kriegst du potenziell die Ahnung, okay, ich setze den dahin, wie würde der das Problem angehen, wie würde der das Problem angehen und so weiter. Und so sehe ich das eher. Also ich habe immer so 3, 4 fixe Persönlichkeiten, denen ich aktuell folge. Die wechseln dann auch irgendwann mal, aber aktuell, oder ich würde immer so sagen, es sind immer so rund 3, 4, die man so über eine Zeit verfolgt und dann einfach sich so ein bisschen adaptiert.
Ja, spannend. Ja, danke dir. Das heißt also, du bist dann, bist halt in die Selbstständigkeit gegangen, die dich dann also auch durch unterschiedliche Leute dann angetriggert hat. War nicht von vornherein klar. Und da, um diesen Bogen zu spannen für Vertrieb, also es bedeutet ja, also weil du hast gesagt, hey, du habt auch schon mal einmal angefangen, das hat aber nicht so gefruchtet. Also es ist ja gerade als One-Man-Show, die du bist, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ich bin gerade gar nicht abgedatet, gibt es noch, glaube ich,
einen. Ich habe einen Studenten. Genau. Und jetzt noch einen Freien dazu.
Ah ja, super. Und ja. Da seid ihr also ein kleines Team, aber dennoch musst du ja als Gründer und Inhaber irgendwie dann schon auch stark an das Thema Vertrieb denken, weil das ist ja eine große Facette, um letztendlich sein Business aufzubauen. Da habe ich dich aber auch schon immer sehr wach erlebt. Und wenn man jetzt nochmal guckt, in der Selbstständigkeit, wie, also erstmal A, vielleicht angefangen mit dem Vertriebshack, das ist ja sozusagen meine Kernfrage. Gibt es da schon einen Hack, den du teilen möchtest, wo wir dann drumherum auch noch mehrere Sachen austauschen können zum Thema Vertrieb?
Ja. Ich habe einen hauptsächlichen und noch so einen kleinen extra Sahne-Tipp. Nee, der Haupttipp ist tatsächlich, geben und irgendwann nehmen. Das ist aus, es gibt so einen Online-Marketer, nennt sich Gary Vaynerchuk, den kennt vielleicht der eine oder andere aus New York, du warst ja auch mal in New York, ne?
Ja.
Das ist er, der von VaynerMedia, ist halt so eine der Ikonen, der halt online überall ist, bei den Themen digitales Marketing. Und der hat das Buch damals geschrieben, das heißt Jab, 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 Right Hook. Also wie beim Boxen quasi erst so ein bisschen anticken und dann irgendwann hauen. Das nur positiv gesagt im Vertrieb. Ich bin jemand, der oftmals auch während einer Kundenbeziehung sehr viel gibt und nicht unbedingt immer dafür dann auch was zurückverlangt. Natürlich langfristig mit dem Gedanken, dass natürlich jemand auch irgendwann davon was hat, aber nicht vorausgesetzt, dass es so ist. Zum Beispiel ist es bei mir auch so jetzt gewesen, dass ich über Umwege Kontakte aufgebaut habe zu so ein paar Leuten, die halt Motocross machen. Und ich bin halt super Rennsport interessiert und finde das total geil. Und ich habe irgendwo mal das Ziel für mich gesetzt, dass ich mein Logo auf irgendeinem Rennwagen haben möchte, wenn er fährt. Und dann habe ich die Leute kennengelernt und haben uns super gut verstanden. Und dann aktuell ist es so, dass ich quasi für die jetzt so eine Art Sponsor bin, für die halt Medieninhalte machen, wo ich meinen Spaß dran habe und coole Sachen machen kann, was auch wichtig ist, so Thema Passion-Projekte, dass man nicht immer, also dass man selber sich mal ausleben kann, aber mit denen habe ich dann natürlich auch den Deal, dass ich offizieller Sponsor bin und dann halt auf deren Kleidung und Helm komme und so weiter. Was ich A, ultra cool finde und was vertrieblich aber auch natürlich sinnvoll ist, weil die sind halt gerade dabei, andere Sponsoren zu suchen. So, denen selber könnte ich das Geld ja gar nicht, ich sag mal, bös gesagt, abnehmen, ne? Also wenn ich für die Leistung machen würde und denen eine Rechnung schreiben würde, das könnten die nicht bezahlen. Aber die haben ja potenziell die Kontakte und bringen mich dann dazu, zu den anderen Sponsoren, was wiederum große Industrieunternehmen sind und so weiter. Und das sind dann natürlich nachher die Kontakte, die dann aus Geschäftssicht spannend sind. Und das wissen die auch. Also wir sind auch ganz transparent, das ist ja auch nicht verwerflich. Die haben halt, ich sag mal, kostenlos quasi, kriegen die coole Sachen. Wir alle haben Spaß zusammen. Und dann, wenn da langfristig ein oder zwei große Aufträge draus entstehen, dann ist das auch wirtschaftlich, glaube ich, sinnvoll. Und so gehe ich halt sehr viel an. Also ich gebe sehr oft auch in Erstgesprächen und so weiter. Ich spare einfach nicht mit Sachen, die ich weiß oder die ich in dem Moment für richtig halte. Völlig egal, ob das danach für mich irgendwie finanziell Vorteil hat oder nicht. Langfristig, glaube ich, ist es immer gut, sich Freunde zu machen.
Ja. Ja, ist ein guter Punkt, weil also das teile ich absolut. Ich habe ja ein ähnliches System auch, wo ich gerne eben auch mit Menschen und Einheiten und Institutionen kooperiere, weil es mir da einfach Spaß macht. Der Klassiker ist ja der von Netzwerkstatt, dass ich eben ehrenamtlich mache, also sprich ein interaktives Eventformat zweimal im Jahr bei einem unterschiedlichen Firmen. Das wird
Ja.
übrigens im Juni, darf man hier vielleicht auch mal sagen, 2024 bei Leica Kamera. Was ja hier irgendwie thematisch auch nochmal ganz gut passt. Und das ist halt auch, ich sag mal, manch einer sagt, erklärt mich vielleicht für verrückt, dass ich da halt sehr viel Zeit aufwende und aber es macht mir so viel Freude, auch gemeinsam mit dem Team, dass ich auch nicht das mache, nur damit ich irgendwie Kunden darüber gewinne, sondern das mache ich in erster Linie, weil ich da Bock drauf habe und weil es mir Energie gibt, wenn du so willst. Aber natürlich ist es langfristig auch spannend, weil du da garantiert auch den einen oder anderen Kunden natürlich drüber gewinnst, ne? Oder ich auch gewonnen habe. Also das ist
Ja.
keine Frage. Abgesehen mal davon,
Und
dass du dann halt auch sichtbar wirst, etc. und mehr
ja,
Marketing hast, ne?
und wir alle wollen ja auch irgendwo überleben, ne? Also A, irgendwann möchte man ja auch, wenn man irgendwann den Wert geben kann, dann darf man auch daran verdienen. Das ist einfach, denke ich, so. Und es geht ja immer darum, aber wem sage ich das, dass halt man einfach gegenseitig auch einen Wert gibt, ne? Der eine beim Dienstleister ist der Wert meistens dann irgendwann Geld. So, aber man selber guckt halt einfach, dass man Beziehung aufbaut, dass man Werte geben kann und dann irgendwann potenziell Wert zurückbekommt. Also ich sag natürlich nicht, dass man blauäugig einfach für jeden alles machen sollte und dann stirbt man arm. das sollte man nicht machen, aber man sollte bereit sein, denke ich, auch zu investieren.
Ja, oder aber auch, ich fand ganz gut das Thema Beziehung aufbauen, ne? Also sinnvolle, für sich sinnvolle Beziehung aufzubauen mit dem Aspekt irgendwie mit Leidenschaft bei einer Sache dabei zu sein, aber auch natürlich irgendwo sinnvoll, als dass das auch potenzielle Kunden für einen sein können, die da, in dem Bereich, in dem man sich dann halt tummelt.
Ja.
Und das heißt, das ist auch dein Vertriebsheck, sprich
Ja.
Beziehung aufbauen, wenn du so
Nee,
willst.
geben. Also
Geben, okay, ja,
geben.
das hast du
Und
gesagt.
dann ein zweiter, kleiner, der ist aber super easy und der ist super leicht nachzumachen, ist einfach fragen. Also ich habe, egal ob das Podcast-Interviews sind oder irgendwas, einfach halt fragen. Also wir sind halt alle Menschen und im Zeitalter von Social Media ist es so einfach, an die Leute direkt ranzukommen. Und die meisten Leute sind da gar nicht so, also man muss das oft gar nicht so kompliziert denken. So, man
Und
kann auch
Fragen ist
potenziell einfach
natürlich
fragen.
ein kleines Wort, aber ein großes Thema, weil Fragen kann ja in jeglicher Richtung sein. Also was meinst du mit Fragen? Interesse fürs Unternehmen haben, für die Person haben oder was fragen? Fachlich
Also,
etwas fragen?
nee, also ich meine jetzt Podcast-Thema ist, Podcast ist ein schönes Thema. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Podcast hat und man möchte Gäste einladen, die vielleicht irgendwie starke Reichweite haben, die irgendwo bekannt sind und so weiter. Das hatte ich jetzt zum Beispiel bei meinen mit Bas Kaas, mit dem Autor und mit dem Froböse, dem Professor Froböse, dem Sportprofessor. Die habe ich halt einfach gefragt. So,
Ah,
ich,
okay.
ne, und ich habe halt einfach denen eine Mail geschrieben, habe den da erklärt, worum es geht und was für sie dabei drin ist, sage ich mal. Und dann kam eine positive Antwort, das kam auch bei anderen eine negative Antwort. Und das ist ganz spannend, wie sich solche Sachen einfach entwickeln, wenn man halt einfach fragt. Manchmal.
Schön. Und wenn du dich nochmal zurückversetzt in die Anfangszeit, also vielleicht hast du ja aber auch mit einem Kunden irgendwie gleich angefangen, aber die Frage ist ja auch so, wie kommt man kommt ja erst nach einer Zeit zu der Erkenntnis, wie es dann funktioniert oder man findet seine Strategie raus. Gibt es vielleicht auch eine Sache, also hattest du das Glück, dass du vielleicht schon ein, zwei Kunden hattest, die dir zugeflogen waren oder wie war so deine Anfangszeit der Akquise, wie du dann auf deine Produkte aufmerksam gemacht hast?
Tatsächlich habe ich mich also aus einer Arbeitnehmerbeziehung quasi rausentwickelt zum Selbstständigen und hat da damals quasi dann das so verabredet, dass wir quasi auf der Ebene weitermachen. Von da hatte ich dann direkten Kunden. Aber dann habe ich irgendwann angefangen zu netzwerken tatsächlich, also einfach Leute anzuschreiben, bei Xing damals noch, und einfach zu fragen, hey, will man sich mal treffen? irgendwie auf dem Kaffee immer ein bisschen austauschen und dadurch kam halt unglaublich viel Beziehung und dann kenne ich Leute und dann, also tatsächlich dadurch, und ich muss auch sagen, ich weiß, das ist vertrieblich nicht immer der beste Weg, aber das meiste aktuell ist Vitamin B. Immer. Also man kennt halt langsam viele Leute und diese Leute vertrauen halt irgendwann auf dich. Dann.
Ja, und Vertrauen ist natürlich, das hatte ich auch gerade gestern, vorgestern war ich auch da, habe ich einen Gastvortrag gehalten oder einen Gastworkshop auch in der, bei Studierenden in der Fresenius-Schule und hier in Hamburg. Und das war auch, das ist einfach, da ging es auch um Vertrieb und wie das funktioniert und so weiter. Und da war auch das Thema Vertrauen einfach, ist natürlich der ausschlaggebende Punkt. Und deswegen ist es einfach auch schön, wenn man sich überlegt, was zahlt darauf ein, ne? Und deswegen ist so eine langfristige Kundenbeziehung, so wie du sagst, einfach das A und O, weil daraus erwächst dann was Wertvolles, weil da dockst du immer wieder an, kommst immer wieder in die Schleife des Austausches, habe ich auch irgendwie gemerkt, deswegen während Corona, wo ich mir auch neue Kontakte erarbeitet habe, wenn du so willst, oder intensiviert habe, ältere Kontakte, die vielleicht die gar nicht so aktiv waren, reaktiviert und durch diese Regelmäßigkeit des Austausches und immer wieder Sensibilisierung, was braucht der eine, was braucht der andere, und sich gegenseitig unterstützen zu wollen, weil wir vielleicht die gleiche Zielgruppe haben oder auch den gleichen Mindset und die gleichen Werte vertreten, ist einfach das unwahrscheinlich schön und für nicht nur weil er sinnvoll und erfolgreich und produktiv ist, sondern auch weil es auch von der eigenen Arbeit her total angenehm ist, finde ich. Weil dann baust du dir nicht nur ein Netzwerk auf, sondern du auch hast, das kommt so ein bisschen auf das zurück, was du eingangs gesagt hast, nicht nur dein engerer Kreis, sondern den, du dir letztendlich suchst. In dem Fall bei dir war das jetzt über Medien. In diesem Fall spreche ich jetzt auch von den Kontakten, die man dann pflegt, dass die einen dann auch letztendlich stützen, dadurch, dass du ja auch immer wieder Zeichen gibst, dass du was rein investierst oder für sie dir Gedanken machst oder vielleicht Verknüpfungen herstellst, ne?
Ja, und man muss ja auch, also was bei mir auch immer so ein Moment war, gerade in Zeiten von LinkedIn und Co., ist, dass wenn man erstmal Leute kennt, also natürlich ist es gut, Leute zu pflegen, aber auch diesen, ich sag mal blöd gesagt, Pool aufzubauen an Menschen, die einen kennen, ne? Also möglichst mal persönlich kennengelernt haben. Ich hatte mal so einen Moment, dass ich irgendwann, also man macht bei LinkedIn halt dann Sachen und viele kennen das, dass man im Grunde auch nicht groß Likes oder Kommentare bekommt. Das ist halt einfach bei LinkedIn oftmals nicht so schnell der Fall. Und was wichtig dabei ist, ist, dass man dennoch gesehen wird. Und ich hatte irgendwann mal jemand, den ich vor 2 Jahren, also damals vor 2 Jahren, kennengelernt hatte bei einem Netzwerktreffen. Also ein Immobilienunternehmer aus Hamburg, haben uns super gut verstanden, vernetzt und seitdem war einfach nichts mehr. Aber irgendwann schreibt er mich an und meint so, hey, ich verfolge dich schon die ganze Zeit und so weiter. Jetzt brauchen wir einen Imagefilm, hast mal Bock zu quatschen. Und das war für mich total der Moment, weil ich so dachte, oh, er hat mir nie ein Like gegeben, nie kommentiert, irgendwas gezeigt, dass er das sieht. Dennoch hat er es wahrgenommen und dennoch hat er mich im Kopf gehabt. Also man, so schön es auch ist, ich sag mal, Anerkennung für die Sachen zu bekommen, die man online macht. Das ist nicht unbedingt immer das, was am Ende zählt. Wichtig ist halt tatsächlich, Sachen rauszuhauen, die andere potenziell gut finden. Und weil die wenigsten, liken das, auch wenn sie es gut finden.
Ja, und ich würde es vielleicht noch ergänzen, was ich super wichtig finde, ist auch, dass du das nicht nur teilst, was die anderen gut finden, sondern wofür du auch stehst, ne? Also was dir wichtig ist, worin du authentisch bist, damit letztendlich am Ende des Tages die Leute, die dann halt auch auf dich aufmerksam werden, diese Themen auch möchten, mit denen du halt eine extreme Verbindung hast. Weil dann kannst du natürlich die Leistung, die du da halt auch geben möchtest, dann ist das die richtige Nachfrage, die ja kommt. Und das finde ich einfach auch nochmal sehr spannend, dass, weil oftmals beim Vertrieb denkt man auch, ja, genau das, man muss irgendwie das machen, was die Leute gut finden. Ja, das ist auch wichtig, weil es braucht einfach eine Nachfrage und es braucht irgendwie Aktualität. Aber genauso wichtig finde ich es auch mittlerweile zu gucken, so matcht das oder was teile ich? Und ist es wirklich das, was zu mir gehört und das, wo ich wirklich einen Mehrwert schaffen kann und einen Unterschied machen kann auch?
Ja, ja. Also, es kommt in jedem deiner Podcasts, aber Authentizität, ne? Also, ist halt echt so.
Und witzigerweise wird es auch, es wird ja auch immer wichtiger, obwohl das Wort einfach ja auch schon ein bisschen abgegriffen so schon fast ist, aber
klingt,
es ist
ja.
Nun mal, ne? Also es ist, und es wird auch noch wichtiger, weil ich merke das auch mit der jungen Generation, ich sag mal, da gehörst du ja auch dazu, dass das einfach nochmal einen anderen Stellenwert hat, als bei, ich sag jetzt mal, 50 aufwärts.
Ja, und es also ich hatte jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dieses Motocross-Video bei LinkedIn gepostet. Ich hatte mit den Jungs halt, als ich die kennengelernt hatte, der hat mich halt damals gefragt, einfach so, ob ich Bock hätte, da mal was zu filmen. Und ich meinte so, ja, unbedingt. Hab da halt einfach meine Sachen genommen und war den ganzen Tag da und hab einfach geguckt, was ich halt vor die Linse bekomme. Und hab daraus dann so ein, ich habe es Passion-Projekt genannt, ne? Also einfach etwas, wo ich halt einfach Bock drauf hatte. Das muss nicht verkaufen, das muss nicht irgendeine CI einhalten oder irgendwas. Das ist einfach so, wie ich es in dem Moment cool finde und wie es mir Spaß macht zu machen. Und daraus ist halt, finde ich, sehr cooles Video geworden. Und da habe ich ja auch erst überlegt, ob ich das bei LinkedIn poste, weil das halt kein typischer LinkedIn-Content ist. So, ne? Mhm. A, von der Musik her nicht. Es ist so, nennen wir es episches, wohl, so Metal-Musik, weil es halt ist halt Motocross, da kannst du halt wenig anderes nehmen, ne? Aber so epische Metal-Musik, die einfach unglaublich melodisch, aber cooler Gesang, tolle Bilder und auch relativ lang, also 6-7 Minuten. Also völlig ungut eigentlich für LinkedIn. Dennoch habe ich es dann da gepostet, weil ich einfach dann dachte, nee, das ist auch ein Teil von mir. Das finde ich, mag ich sehr gern, das Ding. Und das war mit einer meiner besten Posts von den Impressionen her, weil es halt einfach wahrscheinlich auch etwas ist, was man halt bei LinkedIn kaum sieht. So, das ist halt kein typischer Corporate-Content, sondern ist halt so ein bisschen Action.
Ja.
So.
Ja, und das ist wieder auch ein schönes Beispiel für, jetzt haben wir ganz schön viele Vertriebshacks, muss ich sagen.
Ist doch gut, das ist ein Vertriebspodcast.
Großartig, dass das ja auch oftmals eben, das ist, finde ich, ganz spannend von der Systematik her. Du sagst, hey, eigentlich ist es kein typischer LinkedIn-Content, aber das ist ja genau das, wo du dir ja auch wieder einen Unterschied machen kannst oder differenziert dich positionieren kannst, wo du auffällst, weil es eben kein typischer LinkedIn-Content ist, ne?
Ja.
Und das ist ja, also ob das jetzt LinkedIn ist oder andere Umfelder, ist das eben auch immer wieder so ein Clou, den man gerne zur Seite schiebt, weil man denkt, man müsste in einem Raster sozusagen unterwegs sein oder gewisse Regeln einhalten. Dass es sich aber immer wieder lohnt, auch mal andersartig zu sein, ist das wieder ein schönes Beispiel dafür.
Ja, wobei ich da auch eine Klammer machen muss. Also ja, allerdings ist es auch tatsächlich wichtig zu beachten, dass sowas wie LinkedIn oder völlig egal, ob das Instagram, LinkedIn, YouTube ist, es gibt einen gewissen Rahmen, den man einhalten sollte, damit man überhaupt die Möglichkeit hat, gesehen zu werden. Man muss ja mal wie die Plattform denken. So funktioniert ja die Plattform nicht. Ne? Es klar kannst du sagen, von wegen zu den und den Zeiten ist wohl am meisten dort los und oder die haben Mittagspause und deshalb scrollen die potenziell da lang. Das ist richtig, aber LinkedIn oder alle sozialen Netzwerke haben Beschreibungstexte. Und diese Beschreibungstexte sind ja nicht zum Spaß da, sondern die sind ja da, damit diese Plattform dich einordnen kann, den Content. So, und wenn du da, zum Beispiel bei diesem Motocross-Video, habe ich halt ganz viel geschrieben, ganz viele Leute verlinkt, die irgendwie damit zusammenhängen, damit eben ich diesen Social-Aspekt mit reinbringe, der auch den Leuten was bringt, weil da steht kein Verkauf drin. Da steht einfach nur drin, was ich in dem Moment quasi gefühlt habe und viel Dankbarkeit und cool und Sachen einfach geschrieben, aber die so auch natürlich geschrieben, dass LinkedIn, wenn man LinkedIn jetzt eigentlich einfach nur als Computerprogramm sieht, verstehen kann durch diesen Text, was dort ist, damit es potenziell Leuten, die in diesen Bereichen sind, das zeigt. Wenn du halt einen Imagefilm reinbringst, ohne Content, dann wird LinkedIn das einfach niemandem zeigen. Das ist also keine Plattform. Instagram auch nicht. YouTube auch nicht. Und das ist so schade.
Ja, und das ist aber ein guter Punkt und ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, da ist die Bandbreite einfach auch noch groß des Lernens, weil das ja irgendwie auch so ein bisschen mystisch noch ist, so welcher Kanal macht jetzt eigentlich, legt jetzt auf was Wert und wie viel ist da jetzt irgendwie wirklich Unterstützung seiner eigenen Community und wie viel macht dann LinkedIn wirklich, ne? Das ist
total. Und auch, also du hast mich ja letztens selber angeschrieben, hattest mich gefragt von wegen, warum ich jetzt oder wie ich jetzt auf deinen Post gekommen bin, den ich geliked hatte. Nee, den Post von einer aus deinem Netzwerk, den ich geliked hatte. Und der wurde mir nicht angezeigt von deinem originalen Post. Da habe ich keine Meldung bekommen oder dich in der Timeline gesehen. Ich habe das gesehen oder eine Nachricht sogar bekommen von LinkedIn, dass du kommentiert hast an diesem Post. Und das zeigt ja auch wieder, dass LinkedIn probiert, dich in Diskussionen mit reinzuholen, die halt interessant sein könnten für dich, was es in dem Moment war. Aber die Dynamiken sind halt, ändern sich halt viel, sind halt nicht sehr stetig und oftmals denkt man, man hat es geknackt und dann nicht. Also das ist halt total, man muss da so ein bisschen mitgehen und man muss auch ein bisschen Verständnis meiner Meinung nach aufbringen, dass man nicht erwarten kann, wenn man was postet, der Erste in der Timeline zu sein, weil einfach ganz viele Leute, genau wie bei Google, halt natürlich oben sein wollen und LinkedIn und Co. sortieren müssen, warum sie dich nach oben tun sollten und diesen Wert mit reinzubringen. Ich glaube, da fehlt es oft ein bisschen an, nicht, also was heißt Verständnis, das kann man lernen, aber an blöd gesagt Einsicht, dass es einfach nicht so sein kann, dass du postest was und die ganze Welt sieht es.
Ja. Vielleicht zum Abschluss, weil ich sehe gerade, time flies. Wo siehst du oder wie wichtig siehst du Videocontent auch für Zukunft? Also gibt es da aus deiner Sicht irgendwie Prognosen und natürlich weg von Rhetorik, dass das natürlich dein Business ist. aber
also
mich würde es trotzdem interessieren.
Also Video-Content laut Statistiken steigt immer mehr. Ne? Das also Hard Facts quasi ja. Natürlich steigt wiederum auch mehr dieses ganze Short-Form-Video. Ich denke, das wird sich in gewisser Weise auch irgendwann wieder teilen und potenziell zurückentwickeln, weil diese Short-Form-Videos sehr addictive, ne? Also sehr. Also die geben halt oft wenig Wert. Ne? Die sind halt sehr, man guckt das, aber es bringt einem nicht so richtig viel. Ich glaube, dass lange Formate, emotionalere Formate wieder Anklang finden können, wenn halt die Plattform das unterstützt in dem Sinne. Das heißt, die Leute können es sehen. Und wenn die Message und die Story halt da drin auch gut ist wiederum. Gleichzeitig denke ich, dass KI natürlich auch ein Thema ist. KI-Video ist immer noch etwas, was nicht wirklich funktioniert. Also so wie Bilder. Bilder ist halt einfach krass, aber Video funktioniert noch nicht so richtig. Aber ich habe jetzt gerade gesehen, dass es gibt von Lex Fridman und Mark Zuckerberg einen Podcast, wo die im Metaverse sind, aber mit dieser eingescannten Version. Das ist unglaublich. Also das hat mich wirklich geschockt, als ich das gesehen habe, weil das verändert meiner Meinung nach die ganze Welt der Unternehmensvideos. So, weil das ist absurd, wie gut das ist. Also ich würde einen Link damit reinsetzen. Kann man sich das angucken. Das ist wirklich absurd, wie gut diese 3D-Models von einem sind und live reagieren. Also quasi das. Ich glaube schon, dass eine gewisse Riege an Videos absterben wird irgendwann durch sowas. Aber wenn man ehrlich ist, guck dir den Mittelstand an. Auch in 5 Jahren werden die wenigsten davon sowas im Alltag benutzen. Das ist einfach nicht so. Also gerade die Industrieunternehmen, die werden lange Zeit immer noch Dienstleister wie mich benötigen, die nicht unbedingt Video machen, aber die Richtung aufzeigen, was man machen kann. Und da sehe ich das auch. Deshalb ist dieser Video-Strategie-Aspekt einfach sehr wichtig für mich, weil ich eben nicht nur Videos machen möchte, sondern es gibt halt viele Arten, die da mitspielen und die Richtung angeben und dann mitproduzieren. Das ist eher das Wichtige.
Ja, cool. Ja, schön. Das ist doch nochmal eine schöne oder spannende Aussicht beziehungsweise auch Input. Da bin ich ganz gespannt, A, auf dein Motocross-Video und B auf den Zuckerberg-Podcast, beziehungsweise da ist wahrscheinlich dann auch ein Video bei.
Schicke ich dir gleich rüber.
Super. Und ihr liebe Zuhörer und Zuschauer, das kriegt ihr dann sozusagen auch per Link in den Shownotes.
Natürlich.
Lieber Philipp, es war mir eine Freude und es gab tatsächlich nach einigen Jahren trotzdem noch Neuigkeiten, wie das immer so ist, ne? Also wenn man mal ein bisschen in der Vergangenheit gräbt.
In ein paar Jahren wird es auch wieder ganz viele andere Neuigkeiten geben.
Genau. Insofern herzlichen Dank fürs Teilen. Das war mir ein Vergnügen und auch wieder mal eine Inspiration, was es grundsätzlich ist, wenn ich mit dir spreche.
Danke. Und
dann würde ich sagen, lass es dir gut gehen, weiterhin toi 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 und dann bis ganz bald.
Bis dann. Ciao. Ciao.